Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Traumatische Erlebnisse können krank machen. Soldaten, die von Kriegseinsätzen zurückkehren, können davon berichten. Sie leiden oft jahrelang unter dem, was sie an der Front erlebt haben. Posttraumatische Belastungsstörung heißt das im Fachjargon. Eine Diagnose, die mittlerweile auch im ganz normalen Berufsalltag immer häufiger gestellt wird, weil Mitarbeiter in Behörden bedroht oder Pflegekräfte im Krankenhaus angegriffen werden. Albtraum Arbeitsplatz, ein Feature von Andrea und Justin Westhoff.
Ich arbeite in einem großen Krankenhaus, mache seit 20 Jahren dort Diagnostik an neurologischen Patienten. Ich hatte mehrere Übergriffe durch Patienten in den letzten Jahren. Die ersten Jahre gar nichts, in den letzten 4, 5 Jahren mehrere.
Jeanette lächelt viel, wenn man mit ihr spricht. Aber das wirkt zugleich irgendwie traurig.
Ich wurde schon anuriniert, in den Unterleib mehrfach getreten, mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, angespuckt. Ich wurde auch mehrfach mit Ausdrücken, so wie Fotze und Arschloch und Ähnlichem belegt. Aber die Patienten sind nicht immer Herr ihrer Sinne. Bei dem letzten Patienten, der war schon als aggressiv eingewiesen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt des Übergriffes nicht. Also der hatte vorher vermutlich einen Ausbruch, weil alles auf dem Boden verteilt lag. Als ich dann kam und ihn angesprochen habe, er schaute durch mich durch. Er hatte Bewegungen, die nicht menschlich waren, sondern eher von einem Tier.
Ihr versagt die Stimme. Offenbar hat sie wieder das Bild des Angriffs vor Augen.
Ich bin Sozialarbeiter in einer betreuten Gruppenwohneinrichtung für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten. Man hat mit sehr vielen verschiedenen Charakteren zu tun. Es macht es spannend einerseits und andererseits aber ist es eben auch manchmal auch sehr herausfordernd.
Auch der 40-jährige Peter wurde an seinem Arbeitsplatz angegriffen.
Wir hatten einen Bewohner, mit dem es sowieso schon über einen längeren Zeitraum Schwierigkeiten gab. Und dann war es so, dass wir ihn die Kündigung halt aussprechen mussten und dabei ist der Bewohner auf mich losgegangen, also hat mich halt gepackt, geschubst und ich habe dann versucht zu flüchten. Auf der Flucht habe ich mir da das Knie verstaucht, bin also verletzt im Treppenhaus liegen geblieben und hatte in dem Moment natürlich auch Todesangst, weil dieser Bewohner mir natürlich gefolgt war, wild brüllend, denn er hat ja auch schon mal jemanden umgebracht. Ja, und es ist Gott sei Dank nicht mehr passiert. Es kam dann jemand zur Hilfe, der dann die Situation entschärft hat. Und ich konnte dann ins Büro hinunterhumpeln und dann halt die Polizei rufen, beziehungsweise meine Chefin hat es dann gemacht.
Trauma ist ein plötzlich eintretendes Ereignis, das extreme Angst und ein Gefühl totaler Hilflosigkeit auslöst. Ein Bombenangriff im Krieg etwa. Terroranschläge. Folter. Vergewaltigung. Traumatisierungen können aber auch im normalen Arbeitsalltag vorkommen. Vor allem bei bestimmten Berufsgruppen, sagt Dr. Olaf Schulte-Herbrücken, Leiter der Traumaambulanz in der Berliner Friedrich-von-Bodelschwing-Klinik.
Wir haben auch mal denjenigen nach dem Maschinenunfall. Aber der Hauptteil sind doch Leute, die in Gewalttaten verwickelt wurden. Vom Postboten zum U-Bahn-Fahrer, das ist die Krankenschwester. Aber eben auch Serviceberufe wie Mitarbeiter in Arbeitsämtern. Mitarbeiter natürlich der Polizei, die in Konflikt gehen müssen, auch schon als Berufsbeschreibung. Und wir haben leider auch zunehmend zu vermerken, dass Hilfeberufe Gewalt erfahren. Das ist teilweise zu erklären, dass sie häufig mit Menschen zu tun haben, die enthemmt sind aufgrund von Drogeneinnahme. Aber darüber hinaus haben wir schon deutlich die Wahrnehmung, dass die Schwelle gegenüber Hilfeberufen Gewalt anzuwenden, zum Beispiel wenn man unzufrieden ist mit dem Service, wenn man lange warten muss oder wenn die Hilfe nicht adäquat erscheint, doch erschreckend ist.
Gefährdet sind außerdem Beschäftigte, die mit Geld zu tun haben und überfallen werden könnten. In Banken, im Handel, an Tankstellen. Und nicht zu vergessen die Lokführer, die oft sogar mehrmals sogenannte Überfahrungen oder Schienensuizide erleben müssen, wie der Konzernbetriebsarzt der Deutschen Bahn, Dr. Christian Gravert, bestätigt.
Etwa die Hälfte aller Arbeitsunfälle bei den Lokführern entfällt auf dieses Thema. Wir haben etwa 700 solche Ereignisse im Jahr. Durchschnittlich wird jeder Lokführer das zweimal in seinem Berufsleben erleben.
Aber nicht nur plötzliche Extremereignisse am Arbeitsplatz können seelisch krank machen, sondern auch eine Dauerbelastung mit Schrecklichem. Das betrifft Kriminalbeamte, die im Bereich Kinderpornografie ermitteln, oder sogenannte Cleaner. Diese durchforsten die Social-Media-Seiten und müssen sich dabei oft stundenlang Hardcore-Pornografie und grausige Gewalttaten ansehen. Tatsächlich ist die medizinische Traumadefinition kürzlich um einige gefährdete Gruppen erweitert worden.
Das sind die Soldaten oder die Hilfskräfte, die zum Beispiel nach Konfliktfällen dann Ausgrabungen machen und ganz viele verstümmelte Leichen finden. Und auch der Polizeibeamte, der sehr stark zum Beispiel mit Bildern des Kindesmissbrauches konfrontiert ist, diese Menschen zeigen ähnliche Reaktionen, dass sie Bilder nicht aus dem Kopf bekommen und Angst entwickeln. Nicht alle Menschen, die so etwas erleben, werden krank, aber manche eben doch und denen muss man dann im Rahmen einer Therapie helfen.
Die Reaktionen nach einem traumatischen Erlebnis laufen oft gleich ab.
Dazu gehören das Wiedererleben, zum Beispiel in Form von Albträumen mit bildlichen oder Hörinhalt oder auch Gerüchen. Und des Weiteren, dass man gewisse Dinge, die mit diesem Erlebnis zu tun haben, möglichst nicht wiedererleben möchte. Deswegen zum Beispiel Orte, Situationen, aber eben auch andere Auslöser vermeidet. Und als dritte Kategorie der Bereich der erhöhten Sensibilität auf Schreckreize, ein dauerndes In-Hab-Acht-Sein, es könnte wieder etwas passieren.
Peter zum Beispiel ist nach dem Angriff in der Wohngruppe schnell wieder arbeiten gegangen, gleich als die Knieverletzung verheilt war.
Um gar nicht so da hineinzukommen, dass sich so eine Angst verfestigt. Hab dann allerdings gemerkt, so in der ersten Arbeitswoche, dass dann schon Ängste hochkamen. Also es gab eine Situation, da hatte ich vorher schon mit einem Bewohner einen Konflikt gehabt und dieser Konflikt, der bahnte sich jetzt auch wieder an und ich habe gemerkt, ich habe einfach Angst davor, dass das eskaliert, weil ich ja die Bilder von diesem Angriff mit dem anderen Bewohner einfach im Kopf hatte.
Auch bei Jeanette war nach dem letzten Angriff eines Patienten nichts mehr wie vorher.
Ich bin dann an meinen Arbeitsplatz zurückgegangen, frohen Mutes. Ich dachte, ich bin ein besonders schlauer Mitarbeiter, wenn ich mich bestimmten Aufgaben und Patienten entziehe. Und habe gedacht, naja, passiert mir nicht nochmal. Das ist eine ganze Weile auch gut gegangen, bis dann körperliche Symptome dazu kamen. Ich konnte ohne Schwindel nicht mehr durch mein Krankenhaus laufen. Ich bin immer öfter zu spät gekommen. Das hat mir alles so viel Druck gemacht, dass ich dann eines Tages am Arbeitsplatz durch einen Schreck eines aggressiven Ausspruchs eines Patienten einfach in die Knie gegangen bin, mich auf den Boden gelegt habe, weil es in meinem Kopf nur noch gerauscht hat. Und ja.
Treten solche Symptome akut auf, ist das zunächst kein Problem, sagt Olaf Schulte-Herbrücken.
Das heißt, dass man Reaktionen bis 72 Stunden nach dem Ereignis überhaupt nicht als eine Diagnose klassifiziert. Was ist denn auch normal oder unnormal auf ein so außergewöhnliches Ereignis? Ab einem Monat spricht man dann erst von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Vorher würde man eher von einer akuten Belastungsreaktion sprechen.
Ob jemand krank wird oder nicht, hat zum einen mit der Art des Ereignisses zu tun. Durch andere Menschen zugefügte Verletzungen werden meist schlimmer empfunden als Unfälle oder Naturkatastrophen. Außerdem spielen persönliche Faktoren eine große Rolle. Wie belastbar oder stressempfindlich ist der oder die Betreffende? Es gibt Menschen, die selbst nach furchtbarsten Erlebnissen noch psychische Widerstandskräfte mobilisieren können. Und selbstverständlich hängt es auch vom Umfeld ab, wie gut oder schlecht jemand mit einem Trauma fertig wird.
Das ist natürlich das soziale Umfeld, das familiäre Umfeld. Es ist aber auch das Arbeitsumfeld. Und hier muss man sagen, passieren viele Dinge, die nicht hilfreich sind. Also der Vorgesetzte, der dann reinkommt und sagt, reiß dich mal zusammen, die nächste Schicht fängt an, wobei gerade ein Überfall stattgefunden hat, das sind Interventionen, die eine Krankheit doch eher begünstigen. Das heißt, es ist total sinnvoll, insbesondere in Berufsbereichen, die häufig mit belastenden Situationen einhergehen, dass die Vorgesetzten, das Team geschult ist im Umgang mit Belastungen.
Beim Umgang mit traumatischen Erlebnissen am Arbeitsplatz hat sich in den letzten Jahren einiges verbessert, sagt Dirk Scholtysik, Leiter der Abteilung Psychische Gesundheit bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, DGUV. Vor allem im Hinblick darauf, ob etwas als Arbeitsunfall anerkannt wird.
Für die Feststellung eines Arbeitsunfalls ist es vollkommen unerheblich, ob der Schaden in einer körperlichen Verletzung liegt oder auch nur eine psychische Beeinträchtigung stattgefunden hat.
Aber als Arbeitsunfall registriert wird ein Ereignis nur, wenn jemand dadurch mehr als 3 Tage krankgeschrieben ist. Doch gerade die schweren psychischen Folgen zeigen sich oft erst später.
Deshalb haben auch viele Berufsgenossenschaften zusammen mit ihren Unternehmen geregelt, dass auch Arbeitsunfälle oder Übergriffe gemeldet werden, die ohne eine Arbeitsunfähigkeit einhergehen, weil der Ansatz der Unfallversicherung und der Berufsgenossenschaften definitiv der ist, eine Chronifizierung unbedingt zu vermeiden. Und dafür ist natürlich eine schnelle Abklärung der akuten Situation absolut notwendig.
Allerdings werden auch nicht alle psychischen Probleme als Arbeitsunfall anerkannt, die irgendwie im Zusammenhang mit einem traumatischen Ereignis am Arbeitsplatz auftreten.
Also Voraussetzung für den Arbeitsunfall ist zunächst, dass ich ein plötzliches Ereignis habe und infolge dieses Ereignisses muss ein Gesundheitsschaden eintreten. In der Regel ist das zunächst eine akute Belastungsreaktion, die sich dann in der Folge möglicherweise in anderen Erkrankungsbildern wie zum Beispiel Angststörungen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung manifestieren kann. Stellt sich allerdings im Laufe des Verfahrens heraus, und das kann schon mal passieren, dass es eben auch andere Einflüsse gibt, die nicht auf den Arbeitsunfall, sprich auf das Trauma zurückzuführen ist, dann wäre gegebenenfalls später die Behandlung abzubrechen und dann zulasten eines anderen Versicherungsträgers weiterzuführen.
Das heißt, zeigt sich während einer längeren Traumabehandlung zum Beispiel, dass der Arbeitsunfall zwar eine Angststörung ausgelöst hat, die Ursachen aber viel früher, etwa in der Kindheit, liegen, muss die Unfallversicherung die Therapiekosten nicht mehr bezahlen. Dann muss man gegebenenfalls bei der Krankenkasse weitere Therapiestunden beantragen. Studien haben gezeigt, dass sich schwere und chronische Folgen von traumatischen Ereignissen am Arbeitsplatz oft vermeiden lassen, wenn die Betroffenen möglichst schnell, am besten schon direkt vor Ort, psychologische Erste Hilfe finden.
Bei Großunternehmen kann das durch eigenes Personal geleistet werden. Unternehmen, die über wenig Personal vor Ort verfügen, arbeiten zusammen mit Notfallpsychologen, die diese Betreuung dann zeitnah zum Ereignis übernehmen.
Lokführer der Deutschen Bahn haben sich früher oft darüber beklagt, dass man sie völlig allein gelassen habe nach einem Schienensuizid und sie manchmal sogar den Zug weiter zum nächsten Bahnhof hätten fahren müssen. Da hat sich vieles verändert, versichert der DB-Gesundheitsmanager Christian Gravert.
Wir helfen unseren Mitarbeitern, indem wir sie sofort aus der Tätigkeit ablösen. Wir wollen damit die Folgen eines Unfallschocks reduzieren und wir bieten ihnen auch sofort kollegiale und bei Bedarf auch psychologische Betreuung an.
Bei Peter, dem Sozialarbeiter der betreuten Wohngruppe, hat die Hilfe nach dem Angriff auf ihn relativ gut funktioniert. Er hat rasch einen Kurzzeittherapieplatz in der Berliner Traumaambulanz bekommen, wo er über seine Angst sprechen und Strategien gegen das Gefühl des Opferseins entwickeln konnte. Besonders wichtig war aber auch die Unterstützung am Arbeitsplatz selbst.
Was natürlich auf jeden Fall hilfreich war, ist, dass wir eine Supervision auch hatten, um das einfach auch nochmal auch zu verarbeiten. In unserem Team sind wir eigentlich letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass man eigentlich so eine Sache nicht hundertprozentig verhindern kann, dass es einfach ein Berufsrisiko ist, so wie ein Dachdecker vom Dach fallen kann, ne? Trotzdem natürlich unterstützen wir uns, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, irgendwie ein Kollege kann mit einem Bewohner nicht gut arbeiten und die Aggression sich hochschaukelt, dann haben wir natürlich auch schon die Sicherheitsvorkehrung, dass wir sagen, gut, jetzt übernimmt ein anderer Kollege die Betreuung.
So gut lief es bei Jeanette nicht. Die Betriebsärztin und auch der Gutachter der Berufsgenossenschaft hatten die psychischen Probleme nach dem Übergriff bemerkt und angesprochen. Sie selbst wollte davon zunächst aber nichts wissen. Verleugnung und Verdrängung der posttraumatischen Belastung sind bei vielen Betroffenen zu beobachten, sagt der Traumatherapeut Schulte Herbrücken. Oft noch verstärkt durch ein männliches Rollenbild.
Es gibt ganze Berufszweige, die aus ihrem Berufsethos heraus sich schwer damit tun, dass sie eine Situation nicht bewältigen können. Und das sind natürlich die Berufe, die per Definition schon mit sehr belastenden Situationen einhergehen. Der Polizist und der Feuerwehrmann wissen, ich werde schwierigen Situationen ausgesetzt sein. Und wenn es dann ist, dass eine Situation zur Überforderung führt, wird eben das Selbstbild schnell in Frage gestellt. Wir erleben dort daher eine Kultur, dass man versucht, weitestgehend Belastungssymptomatik zu deckeln.
Das gilt auch für Beschäftigte der Bundeswehr. Inzwischen gibt es dort zwar viel mehr Hilfen: anonyme Formulare, eine Hotline, Therapeuten an einzelnen Standorten und ein spezielles Psychotraumazentrum am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Dennoch wird besonders bei Soldaten mit Auslandseinsätzen oft erst Jahre später eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Oder es zeigen sich Depressionen und Suchterkrankungen. Auch Jeanettes seelischer Zustand wurde immer schlimmer. Aber während sie selbst nun realisierte, dass das mit dem Angriff auf sie zu tun hatte, waren die anderen Beteiligten zur Tagesordnung übergegangen. Die Unfallkasse legte den Arbeitsunfall, für sie ausschließlich eine Fußverletzung, ad acta. Und das Klinikum lehnte jegliche Bitte um Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz ab. Schließlich ging Jeanette zu einer Anwältin.
Und da hatte ich einen kompletten Zusammenbruch, konnte vor Tränen nicht mehr sprechen, als ich ihr erzählt habe, wie das passiert ist und wie sich mein Arbeitgeber verhalten hat. Und die war total entsetzt. Sie hat dann die Unfallkasse angeschrieben, hat darum gebeten, dass man mich in die Traumaambulanz schickt und dann ging es ratzfatz.
Während man normalerweise monatelang auf einen Therapieplatz warten muss, gibt es bei berufsbedingten Traumatisierungen seit 2012 ein Schnellverfahren. Innerhalb einer Woche bekommen die Betroffenen einige probatorische Sitzungen angeboten, ohne dass Anträge eingereicht werden müssen und ohne Kausalitätsprüfung. Traumafolgen lassen sich lindern, oft sogar heilen, sagt Olaf Schulte Herbrücken, der langjährige Erfahrungen auch mit schweren Fällen hat.
Es braucht hierbei die Mitarbeit des Patienten oder der Patientin auf jeden Fall. Wenn dort ein hohes Engagement besteht, dann kann man eine Vollremission der Symptomatik erreichen. Diese Vollremission ist aber nicht zu verwechseln mit einem angstfreien Leben oder dass ein schweres Ereignis einem nichts mehr ausmacht. Es geht darum, sich nicht mehr so belasten zu lassen durch Erinnerungen, dass man nicht mehr nach vorne gucken kann.
Bei der Behandlung berufsbedingter Traumatisierungen geht es allerdings nicht nur um die individuelle seelische Gesundung. Dirk Scholtysik von der gesetzlichen Unfallversicherung.
Parallel zur therapeutischen Behandlung werden die Versicherten sehr eng durch besonders geschulte Mitarbeiter begleitet. Deren Aufgabe ist es, den gesamten Heilverlauf zu koordinieren und insbesondere zwischen den behandelnden Therapeuten, den Versicherten, aber auch dem Arbeitgeber zu vermitteln und die möglichst schnelle Wiedereingliederungen einzuleiten in den Betrieb.
Doch davon lassen sich auch die Therapeuten, die mit der DGUV zusammenarbeiten, nicht unter Druck setzen, versichert der Leiter der Berliner Traumaambulanz.
Unsere Behandlung ist davon natürlich völlig unabhängig. Das heißt, es geht dem Therapeuten erstmal darum, die Ziele des Patienten zu erfüllen. Und häufig kann der Betroffene oder die Betroffene das am Anfang auch noch gar nicht gut einschätzen, weil ja noch so eine große Angst da ist. Man behandelt die Störung und guckt sich dann an, was braucht derjenige, um dann wieder einzusteigen. Das ist dann der Idealfall.
In der Praxis aber spielen neben den medizinisch-psychologischen noch weitere Faktoren eine Rolle.
Dass der Patient einen Rückgang seiner Symptomatik erlebt, also weniger Albträume hat oder weniger Angst hat, heißt noch lange nicht, dass er wieder arbeiten kann. Denn häufig gibt es eine große Schwelle im Kontakt mit dem Arbeitgeber, mit den Kollegen, wo vielleicht Konflikte entstanden sind, weil diejenige oder derjenige so lange nicht da waren. Es gibt ungeklärte Fragen, zum Beispiel, warum hast du mir nicht schneller geholfen, als du im Zimmer daneben warst?
Genau solche Erfahrungen hat Jeanette mit ihrem Arbeitgeber gemacht, einem großen Klinikkonzern, obwohl sie bereits mehrfach angegriffen worden war.
Der letzte Übergriff, der war ohne jegliche Hilfe danach. Auch hinterher ist nicht die Bereitschaft da gewesen, irgendwas an Warnsystem oder Hilfenotruf oder sowas einzurichten. Meine Versuche, mal zu fragen, ob es nicht mit mehr Personal ginge, wo im Keim erstickt. Solche Sachen wie so zart beseitet sind sie doch nicht. Oder ich hatte um Hilfe ganz laut geschrien und da wurde mir gesagt, dass manche Berufsgruppen eben nicht dazu da sind, um Hilfe zu leisten, sondern nur um Briefe zu schreiben zum Beispiel. Und das alles hat mich in eine Traurigkeit gestürzt, ja, in ein posttraumatisches Syndrom. Das hat mich in eine Krankheit geführt.
Derart im Stich gelassen vom Arbeitgeber reichten die wöchentlichen Therapiesitzungen bald nicht mehr aus. Jeanette kam zur Behandlung in die Tagesklinik der Traumaambulanz. Doch die berufliche Wiedereingliederung gestaltete sich schwierig. Denn anfangs hatte sie sogar Angst, überhaupt auf das Klinikgelände zu gehen.
Ich habe das Haus nicht mehr betreten, jetzt seit ich hier in der Therapie bin, also in der Tagesklinik. Das Gefühl für die Arbeit schwankt immer so ein bisschen. Einmal bin ich ganz mutig und denke, das schaffst du, das geht wieder. Dann kommen böse Gedanken, dass es wieder passieren könnte. Dann kommt wieder das Gefühl, es gibt Security im Haus und ich habe einen tollen Therapeuten, der mir die Angst, die Gedanken sozusagen ein bisschen umgedreht hat, sodass ich positiv denken kann wieder. Und jetzt machen wir uns daran, dass ich meinen Arbeitsplatz wieder, ja, schöner sehe.
Die Verarbeitung von Gewalterlebnissen am Arbeitsplatz ist besonders schwierig, betont auch Jeanettes Therapeut Dr. Dominik Oelsmann. Denn die Gefahr der Retraumatisierung ist ja durchaus real.
Angst ist dann nur eins von vielen Gefühlen, was kommen kann. Ich nenne mal noch Ärger, Scham, Schuld, Traurigkeit, all das kann eine Rolle spielen. Und bei Angst ist es schwierig. Die häufigste Befürchtung ist natürlich, das passiert wieder. Die Wahrscheinlichkeit ist nie null. Natürlich muss man gucken, abwägen, wie wahrscheinlich ist es, dass sowas wieder passiert, aber auch abwägen, will ich es nochmal in Kauf nehmen. Und wir hatten es gerade eben schon mit der Patientin, die sagte, mir bedeutet der Job so viel, ich will dahin zurück. Und dann hat man eine ganz andere Ausgangslage als Therapeut auch, vielleicht eine Lösung zu finden, dass es einem zumindest mit dem Restrisiko nicht ganz so anstrengend und so schlecht geht.
Bei der Deutschen Bahn zum Beispiel setzt man auf vorsichtige Konfrontation bei traumatisierten Lokführern, berichtet der Konzernbetriebsarzt Dr. Christian Grawert.
Das Zurückkehren auf den Arbeitsplatz kann mit psychologischer Hilfe erfolgen oder mit dem jeweiligen Teamleiter. Man wird dann erstmal mit Begleitung an der alten Unfallstelle vorbeifahren und sehen, dass derjenige auch wieder ohne psychische Belastung seinen Beruf ausüben kann.
Aber Dirk Scholtisig von der DGUV versichert auch,
stellt sich heraus, dass zum Beispiel die Ängste oder andere psychische Störungen derart stark sind, dass eine Rückkehr auf den bisher vorhandenen Arbeitsplatz nicht mehr möglich ist, wird relativ schnell nach einer beruflichen Neuorientierung gesucht und zusammen mit dem Betroffenen werden Möglichkeiten gesucht, in anderen Berufen eingesetzt zu werden. Und das kann dann hin bis zu Eingliederungsmaßnahmen, aber auch zu beruflichen Fortbildungen und Weiterbildungen führen.
Bei Lokführern ist das in etwa 10% der Fälle notwendig. Die meisten von ihnen haben allerdings schon 2 oder 3 Überfahrungen erlebt. Besser für alle Beteiligten ist es allerdings, traumatische Erlebnisse am Arbeitsplatz zu verhindern. Dafür, so Dirk Scholtisig, werden seit Jahren verschiedene Präventionsmaßnahmen entwickelt und erprobt. Betriebe, bei denen es Kassen gibt, haben zum Beispiel nur noch wenig Bargeld, damit sich Überfälle nicht lohnen.
Ein gutes Beispiel für technisch-bauliche Maßnahmen sind sicherlich die seit vielen Jahren bei allen großen Tankstellen eingeführten Nachtschalter.
Allerdings passieren die meisten Gewalttaten an Arbeitsplätzen, wo der direkte Kontakt zwischen Menschen nicht vermieden werden kann. Deshalb wurde zum Beispiel für die Jobcenter in einer Studie ermittelt, in welchen Situationen es zu körperlichen Übergriffen auf die Mitarbeiter kommt.
Wichtige Konsequenz aus der Studie war, dass man zukünftig Mitarbeiter möglichst nicht mehr alleine an Arbeitsplätzen und vor allem auch nicht mehr am Ende des Flures, wo niemand mitbekommt, was dort passiert, einsetzt. Und eine zweite interessante Sache war, dass Aggressivität häufig dadurch hervorgerufen wird, dass Betroffene gesagt worden sind bei der Beratung, sie hätten ihre Unterlagen nicht vollständig dabei. Sie wurden dann wieder nach Hause geschickt und in Konsequenz aus dieser Tatsache haben die Jobcenter jetzt im Eingangsbereich ein zusätzliches System eingeführt, wobei eine qualifizierte Person prüft, ob alle Unterlagen vorhanden sind und auch, wenn das nicht der Fall sein sollte, bei der Ausfüllung dieser Anträge behilflich ist.
Und manchmal kann die Prävention nur bei den potenziellen Opfern ansetzen, zum Beispiel im Fall der Schienensuizide.
Es ist für uns ja sehr schwierig, solche Ereignisse zu vermeiden, aber wir können unsere Mitarbeiter gedanklich besser darauf vorbereiten. Ein Teil der Traumatisierung beruht auch auf der gespürten Hilflosigkeit, wenn einem so etwas passiert und wenn die Mitarbeiter besser wissen, wie sie mit so einer Situation umgehen können, dann hat das einen stark stabilisierenden Effekt. Und deshalb haben wir ein zweitägiges Seminar in der Ausbildung, den Mitarbeitern auch zu zeigen, wie sie damit umgehen können und welche Hilfen es gibt, wenn ihnen mal so ein Ereignis zustößt.
Manche Arbeitgeber schalten jedoch auf stur in Sachen Prävention, wie bei Jeanette. Ihr Arbeitsplatz in der Klinik ist ein sehr kleiner Raum. Die Enge, die vielen Kabel und Geräte sind ohnehin schon problematisch für die Arbeit mit neurologisch oder psychisch Kranken. Aber wird ein Patient dann auch noch mitsamt Bett in den Untersuchungsraum gebracht, ist für sie jede Fluchtmöglichkeit verstellt.
Da habe ich unseren Sicherheitsingenieur gerufen, der arbeitet ja auch mit der Unfallkasse zusammen. Da haben etliche Begehungen stattgefunden, wie man den Raum umgestalten könnte. Und nachdem keiner eine Lösung wusste, ist auch niemand zurückgekommen. Das ist leider in so einem Krankenhaus so. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Und der Arbeitskreis und die Treffen haben zu nichts geführt, außer dass es so bleiben kann in dem Raum.
Hinzu kommt, dass in dieser Klinik wie überall Personal eingespart wird.
Es gab Zeiten, sobald uns irgendwas komisch vorkam, waren wir immer zu zweit und haben das alles gemeistert. Aber die Stellen wurden gekürzt, die Arbeit wurde verdichtet. Gerade bei diesem speziellen Patientengut würde ich mir wünschen, dass wir zurückkehren zu einem Teamwork.
Etwa 10.000 Arbeitsunfälle verursacht durch psychische oder physische Gewalt werden jährlich gemeldet. Am häufigsten Angriffe auf Bahnbedienstete und medizinisches Personal. Sicher, es braucht einen gesellschaftlichen Diskurs über den Umgang miteinander. Aber angesichts der real existierenden Gefahren am Arbeitsplatz sind auch die Arbeitgeber gefordert.
Dass es nicht nur um Geld und um Zeit geht, sondern dass gerade wenn so eine Übergriffe sind, dass da jemand ist, der Hilfe anbietet. Und auch, dass vielleicht doch ein bisschen Geld in die Hand genommen wird für ein Sicherheitssystem, dass ich am Arbeitsplatz weiß, ich habe hier einen Knopf, da kann ich raufdrücken. Und egal, was der jetzt gerade mich bedroht oder macht, gleich geht die Tür auf und dann kommen da 10 Leute rein und helfen mir. Das würde ich mir wünschen.
Zwingen allerdings kann man die Unternehmen nicht, sagt Dirk Scholtesig von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
Bei klaren Verstößen gegen die Gefährdungsbeurteilung kann im Zweifelsfall vielleicht zusammen mit den Gewerbeaufsichtsämtern in letzter Konsequenz ein Bußgeld verhängt werden. Ob das sinnvoll und zielführend ist, möchte ich aber bezweifeln. Viel effektiver ist es hier, die Unternehmen zu überzeugen, dass Maßnahmen der Prävention eben nicht nur Leid ihrer Mitarbeiter mindern, sich sondern auch finanziell auszahlen.
Die Zahlen der DGUV zeigen, dass jeder Euro, der in die Prävention gesteckt wird, mindestens 2 Euro an Reha oder sonstigen Folgekosten spart. Und angesichts des Fachkräftemangels sind die Arbeitgeber ohnehin gut beraten, etwas mehr für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu tun. Denn die könnten sich ihren Arbeitsplatz künftig auch danach auswählen, wie gut sie vor traumatisierenden Ereignissen geschützt werden.
Albtraum Arbeitsplatz, ein Feature von Andrea und Justin Westhoff. Es sprach Bettina Kurt, Regie Christoph Richter, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Konstanze Lehmann.